Ja, Psalm 24 ist solch ein klassischer alttestamentlicher Text, den wir gerne in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, in der das Thema ja ist, der König zieht ein in sein Heiligtum, in der wir solch einen Text gut miteinander betrachten. Das wollen wir heute Morgen tun. Also wer vielleicht seine Bibel da hat, Psalm 24. Und da steht ganz zu Anfang, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Man hat den Eindruck, dass man solch eine Draufsicht, einen ganz großen Blick auf die ganze Erde hier bekommt. Sie haben dort in Ihrer Kaffeeecke hier links um die Ecke einige Landkarten, die also die Antike zeigen, das Römische Reich und das Reich des König David und Salomo, des Alten Testamentes, des Neuen Testamentes, also einen Draufblick, einen Überblick. Und in Zeiten, in denen wir ja zum Mond fliegen, haben Sie sicherlich schon mal ein Bild von der Erdkugel gesehen, von außen, quasi wie vom Mond. Ja, manche haben das auf ihrem Handy, wenn man dann sich entsprechend rauszoomt, sieht man plötzlich die ganze Erdkugel mit dem Nachtschatten und der Tagseite. Wunderbar. Und der Psalmist David, ein Psalm Davids, schreibt, wenn man das Ganze sieht, als wenn er quasi von außen, von oben, vom Weltraum aus drauf hätte drauf gucken können, wenn man das Ganze sieht, dann ist man eigentlich tief beeindruckt. Die Erde ist des Herrn. Also Gott ist der Schöpfer. Und dann, wenn man den Psalm weiterliest, hat man den Eindruck, Vers 3, wer darf auf des Herrn Berg gehen, dass sich da jemand quasi aus dieser Weltraumsicht so reinzoomt. Ja, also Mittelmeer, Israel, immer näher ran. Gebirge Juda und dann Jerusalem. Der Berg des Herrn. Und wenn man dann noch mehr herangeht mit seinem Zoom, Vers 7, dann sieht man plötzlich diese alten Stadtmauern dieser Stadt Jerusalem und die alten Stadttore, von denen ist hier die Rede, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, hat Luther übersetzt. Das hebräische Wort, was da steht, heißt eigentlich Ewigkeit. Also die Türen der Ewigkeit. Das Wort kann man aber auch übersetzen mit uralt. Also Ewigkeit ist nach hebräischem Sinn nicht einfach Unendlichkeit, sondern ein uralter, weiter Zeitraum. Vielleicht Tore, die uralten Tore. Und wenn man das so liest, dann fragt man sich, was ist da eigentlich los? Also wenn man sich da so von außen, von oben herein zoomt, da spielt sich da etwas ab vor diesen Toren Jerusalems. Da ist etwas im Gange. Was ist da los? Ja, heute ist Jerusalem auch wieder im Blickpunkt. Seltsamerweise ist Israel und Jerusalem, gerade die Stadt Jerusalem, von Zeit zu Zeit durch die Weltgeschichte, durch die Heilsgeschichte, eigenartigerweise immer wieder im Blickpunkt. Und das war schon im Alten Testament so. Was ist da los? Wovon spricht der Psalm 24? Nun, das ist vielleicht nicht ganz eindeutig oder einlinig zu erklären, wenn es denn heißt, wenn hier von den uralten Toren der alten Stadt Jerusalem gesprochen wird, dann kann es sein, dass damit vielleicht die alte Jebusiterstadt gemeint ist, die ja zur Zeit des König Sauls schon bestanden hat. Übrigens ist die auf ihren Landkarten da auch so benannt, Jebus, als sie noch nicht der Regierungssitz des Königs David war, die alte, sehr, sehr alte Jebusiterstadt mit ihren uralten Toren. Und was war da los? Nun, wenn wir in das Alte Testament, 2. Samuel 6, hineinschauen, das können Sie vielleicht heute Nachmittag mal zu Hause nachlesen, 2. Samuel 6, da lesen wir, wie die Bundeslade, mit der Israel ja durch die Wüste gezogen ist, ja, und die in Israel dann an verschiedenen Stellen, zum Teil sogar bei den Feinden, gestanden hat, wie die Bundeslade damals dann bei David, in Davids Zeit, im Hause des Obed-Edom so quasi abgestellt war. Und dann merkt der David, das kann nicht richtig sein. Und er holt diese Bundeslade in die Stadt, die er zunächst damals, die alte Jebusiterstadt, dann als seinen Regierungssitz eingenommen hat. Und dann wäre das, was der Psalm 24 hier beschreibt, dieser Zug, wie gesagt, das kann man in 2. Samuel 6 sehr gut nachlesen, wie in einer großen feierlichen Prozession. Das heißt da, dass der David nur bekleidet mit einem leinenen Gewand, dem Untergewand der Priester, vor der Bundeslade tanzt, also mit großen Freudensprüngen nach außen auch kundgibt, das ist ein Festtag, der Herr Jahwe zieht in unsere Stadt ein. Und dann hat er dort ein Zelt nach der Vorschrift des Alten Testamentes, hat er dort bauen lassen, aufstellen lassen, und dann zieht diese Bundeslade in das Zelt, in die Jebusiterstadt ein. Ein großartiger Tag, ein Festtag, da wird von Posaunenklängen gesprochen und dann gibt es ein großes Festessen für alle. Also ein großer Tag. Jahwe zieht in seine Stadt ein. Ja. Ist das das, was hier steht? Das könnte es sein. Weil der Begriff, also einmal, weil dieser Psalm von David stammt, und zum anderen, weil dieser Begriff Tore der Ewigkeit, diese uralten Stadttore, genau das waren, was diese Stadt, die Jebusiterstadt, dort ausmachte. Es gibt aber eine zweite Möglichkeit, diesen Psalm 24 zu lesen. Und das ist einige Jahre später, zur Zeit Salomos. Als Salomo nämlich dann den Tempel gebaut hat. David hatte schon den Eindruck, das Zelt da ist wunderbar, aber es ist nicht wirklich das, was vielleicht für Gott angemessen und würdig ist. Er selber wohnte in einem Königspalast, ja, mit Zedernholz und prächtig, und Gott wohnt unter einem Zeltdach, ja. Und dann hat er schon gedacht, eigentlich ist das nicht richtig. Ich will Gott ein Haus bauen, einen Tempel bauen. Und dann hat Gott ihm klar gemacht, du machst das nicht, sondern dein Sohn Salomo. Und so ist es gekommen. Salomo hat in der Oberstadt, also in der Nordstadt Jerusalems, einen großen, für die damalige Zeit gewaltigen Tempel gebaut. Und dann lesen wir in 1. Könige 8, also auch diese beiden Texte kann man mal miteinander vergleichen, 2. Samuel 6 und 1. Könige 8, dann lesen wir, wie die Bundeslade, die also in der Jebusiterstadt unter diesem Zeltdach stand, unter der Herrschaft von Salomo in einer gewaltigen Prozession, also aus der Südstadt, aus der niedrig gelegenen Südstadt, tiefer gelegenen Südstadt, in einer gewaltigen Prozession über Treppenstufen ging es aufwärts in die Nordstadt und dann in den Tempel Salomos überführt wurde. Und das ist allerdings auch eine gewaltige Prozession gewesen, ein gewaltiger Festtag gewesen. Und dann sind diese Türen in der Welt, wie Luther übersetzt, also die ewigen Türen, nicht die Stadttore der alten Jebusiterstadt, sondern dann sind diese Türen die Tempeltüren des neu erbauten Tempel Salomos. Übrigens kann man lesen, da in 1. Könige 8, dass auf diesen Stufen aufwärts in die Nordstadt zwei Chöre aufgebaut wurden. Rechts und links, durch die dann die Bundeslade hinaufgeführt wurde. Und diese beiden Chöre, die haben einen Wechselgesang dargeboten. Und der kommt in den Versen 7, 8 und 9 und 10 zum Ausdruck. Also der eine Chor singt, macht die Tore weit und die Türen, die ewigen, hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und dann antwortet oder übernimmt der Chor auf der anderen Seite, wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Und dann wieder der erste Chor, mach die Tore weit und die Türen, die ewigen, hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und der andere Chor antwortet, wer ist der König der Ehre? Ein Wechselgesang, ein sich wiederholender Wechselgesang. Das ist festlich gewesen. Das ist groß gewesen. Und die Tore des Tempels, die waren auch groß. Also der Tempel zu Salomos Zeit war etwa 15 Meter hoch. Das war für damalige Verhältnisse schon sehr gewaltig, sehr groß. Und die Tempeltüren, die waren etwa 10 Meter hoch. Also so eine Flügeltür, 10 Meter hoch. Was denken Sie, wie hoch hier dieser Raum ist? Bitte? 3,50 bis 4 Meter vielleicht. Ja? So, dann setzen Sie mal mehr als das Doppelte da oben drauf. Also zweites Stockwerk. Eine einzige Tür. Wenn Sie durch diese Tür gegangen sind, haben Sie einen Eindruck bekommen. Nämlich, Gott ist groß. Und ich bin klein. Gott ist groß. Ja, und dann singen Sie also, dass der König der Ehre einzieht. Es geht um den König der Ehre. Das hebräische Wort Ehre wird geliehen, wird abgeleitet von dem Wort gewichtig sein. Also eigentlich heißt das wörtlich schwer sein. Kabot, schwer. Und das sollte heißen, im übertragenen Sinne, bedeutsam. Also was gewichtig ist, das ist bedeutsam. Das ist groß, das ist nicht zu übergehen, nicht zu übersehen. Ja? Und so ist auch der Eindruck in den ersten Versen. Ja? Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Das heißt, der König der Ehre, der hat diese ganze Welt geschaffen. Das ist gewaltig. Psalm 19. Die Himmel erzählen die Ehre, also die Gewichtigkeit, die Größe Gottes. Die ganze Schöpfung sagt, und das ist ja damals noch aus dem Blickwinkel des antiken Menschen gewesen, ja, wir wissen heute mit dem Hubble-Teleskop, schauen wir ins Universum, und das können wir uns gar nicht vorstellen, wie viele Milliarden von Galaxien da rumfliegen. Da findet man uns überhaupt nicht wieder hier. Also Gott ist groß und gewichtig. Die Gewichtigkeit, die Größe Gottes wird hier in diesem Sinne besonders betont in Vers 10. Er ist nämlich der Herr Zebaoth. Das gibt ihm hier bei David und bei Salomo das Gewicht. Das heißt, er ist der Herr der Heerscharen. Also er ist der Sieger im Kampf für sein Volk. Das sieht man zum Beispiel aus dem Auszug aus Ägypten. Das war den Leuten hier präsent. Ein Sklavenvolk wird dem mächtigsten Pharao der damaligen Zeit aus den Zähnen gezogen. Oder die Siege Davids. David hat das Reich quasi eingenommen und befriedet. Und das ist eigentlich nicht sein Verdienst gewesen, sondern er sagt, Gott Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Ja, vielleicht spricht Psalm 24 von diesem Einzug des Herrn in die Stadt. Aber ich will noch ein drittes hinzufügen. Es gibt vielleicht, und ja, nicht vielleicht, sondern auch nicht höchstwahrscheinlich, sondern es gibt mit Sicherheit eine dritte Sicht des Einzugs des Königs in seine Stadt. Und das ist die prophetische Sicht. Also das heißt, Jesus ist in Jerusalem eingezogen. Und wenn wir das vielleicht auch noch mal im Hinterkopf behalten, Matthäus Kapitel 21, also jetzt haben Sie schon drei Texte hier heute Morgen von mir bekommen, 2. Samuel 6, 1. Könige 8 und Matthäus 21. Da lesen wir von dem Einzug des Königs, dem Einzug Jesu in Jerusalem. Vers 9. Ja. Also nachdem sie praktisch ihre Übergewänder vor ihm ausgebreitet haben, Jesus kommt mit seinen Jüngern auf einem Esel reitend in die Stadt hinein und sie breiten Gewänder aus, also Ehrerbietung heißt das, ja, sie reißen Zweige ab und werfen die auf den Boden und winken damit. Und dann heißt es hier, das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, also eine Prozession, wie zu Davids Zeiten und wie zu Salomos Zeiten. Und ich glaube, dass diese Menschen damals, die das erlebten, die kannten sich ja im Alten Testament aus. Die haben mit Sicherheit den Psalm 24 auswendig gekonnt. Die hatten das im Kopf oder im Herzen. Ja? Und dann heißt es hier, die Leute, die vorausgingen und ihm nachfolgten, die riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohne Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Haben wir übrigens auch hier gesungen, ja? Lied Hosianna. Hosianna heißt eigentlich wörtlich übersetzt, also in der ersten Bedeutung, hilf uns doch. Erbarme dich, hilf uns doch. Da steckt das Wort Yashar drin, retten. Rette uns doch. Und gleichzeitig wird es ein Jubelruf, also ein Gotteslob, dass diese enge Verbindung hat. Also rette uns doch, Herr. Und wir loben dich, weil du unser Retter bist. Das ist das, was zu Jesu Zeit aus diesem Ruf, Hosianna, dann mehr geworden ist. Ein Jubelruf, ein gelobt sei Gott. Aber da steckt eigentlich drin, und rette uns doch. Und weil du uns rettest, deshalb loben wir dich. Ja, Hosianna, dem Sohn Davids. Das heißt, es geht um Ehre. Es geht um die Ehre des Sohnes Davids. Das ist der alte David und nach ihm ist der Messias praktisch benannt. Ein Begriff für den Erlöser, für den Messias. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen sich damals gerufen haben in ihrer Unterdrückung durch die Römer und in ihrer Spannung auch mit ihrer Frömmigkeit und den gesetzlichen Pharisäern. Und das Volk war bedrückt. Die hatten eigentlich keinen Grund zu jubeln. Diese Leute rufen aus ganzem Herzen, rette uns. Und du bist der Gelobte. Du bist der Sohn Davids. Eine eigenartige Prozession, die im Alten Testament vorgezeichnet ist, in Psalm 24. Ja, übrigens rufen die Leute auch hier in Vers 10, sie sprechen, wer ist der? Also, und das steht in Psalm 24. Ja, wer ist der König der Ehre? Das ist natürlich eher eine Herausforderung zu sagen, es ist der Herr, lobt ihn. Da in Jerusalem ist das noch so eine Frage, ja, ist er der Messias? Wer ist der? Eigenartig, wie sich alttestamentliche Prophetie fast wörtlich und doch ganz anders erfüllt. Ich glaube, so wird das tatsächlich einmal sein. Dass das nicht nur Poesie ist, es ist auch Poesie und nicht nur zeitgeschichtliche Einhüllung von Worten und Inhalten, sondern wir werden eines Tages uns wundern, wie viel versteckte Realität da von Gott vorausgesagt worden ist. Ja, was macht der König, als er einzieht in Jerusalem? Was macht Jesus, als er eingezogen ist, als der König der Ehre? Was ist seine erste Amtshandlung? Ja, er geht in den Tempel übrigens. Er geht in den neu aufgebauten herodianischen Tempel, große Türen, und reinigt den erstmal. Also das ist eine Räuberhöhle, sagt Jesus. Sind die Geldwechsler mit ihren Geschäftemachereien. Der Tempel Gottes ist verunehrt. Und der König der Ehre kommt und setzt seine Ehre in Kraft. Er reinigt diesen Tempel. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Das wird übrigens in Psalm 24 auch angedeutet. Ja, haben wir uns vielleicht ein bisschen gewundert, als wir das eben gelesen haben. Ja, da heißt es, Vers 3, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Damit sind jetzt nicht die Pharisäer gemeint, die mit reiner Weste da immer stolzen Hauptes in den Tempel marschiert sind, sondern da sind Menschen gemeint, so ähnlich wie Jesus das erzählt hat, wie der Sünder im Tempel, der gesagt hat, erbarme dich, meiner. Also Herr, vergib mir. Jesaja ruft im Tempel aus, weh mir, ich vergehe, als er der Heiligkeit, dem König der Ehre begegnet. Petrus in seinem Boot, als Jesus da eine gewaltige Predigt hält, sagt, Herr, gehe aus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Also die Heiligkeit Gottes und die Sündhaftigkeit von uns Menschen, wenn die aufeinander trifft, dann ist das sowas von krass. Das ist so ein Unterschied. Das ist wie schwarz und weiß. Und es ist Gnade, wenn Menschen das spüren. Die Pharisäer damals, die haben das nicht gespürt. Die gingen davon aus, wir sind völlig wunderbar, Gott genehm. Wir sind die einzig Heiligen hier. Und sie merken nicht, dass sie dem König der Ehre begegnen. Und sie wissen nicht, wie schmutzig, wie furchtbar, wie stolz, wie eigensinnig ihr Herz diesem Gott gegenüber ist. Es ist eine Gnade Gottes, wenn Menschen der Heiligkeit Gottes begegnen und davon den Unterschied merken. Und die Gemeinde Jesu kann dann sagen, wunderbar. Ich lebe aus der geschenkten Gerechtigkeit, haben wir jetzt in diesem Jahr mehrfach sicher gehört, Luther, aus der geschenkten, absoluten Gerechtigkeit Gottes. Ich lebe nicht aus meiner Heiligkeit, aus meiner Gerechtigkeit, aus meinen hoffentlich immer mehr guten Taten und Werken, dass ich edler werde und reifer werde und besser werde, sondern ich lebe zu 100% aus einer fremden Gerechtigkeit, der Heiligkeit Gottes, die er mir schenkt. Ja, und was macht er dann noch im Tempel? Also er reinigt den Tempel und er heilt die Kranken. Er heilt die Kranken, Matthäus 21, Er zeigt sich als Messias, als der Retter. Herr, hilf uns doch. Die Kinder im Tempel, die rufen Hosianna, dem Sohne Davids. Ja? Also gelobt sei, der da kommt. Die Kinder und die Priester und die Pharisäer, die regen sich darüber auf und sagen, jetzt sagt denen mal, dass sie die Klappe halten sollen. Und er kommt als der, der tatsächlich hilft, als der Retter. So steht das hier. Er heilte die Kranken, er nimmt sich ihrer Not an. Und dann kommt Lob und Dank im Tempel, wenn Jesus tatsächlich so als der Messias einzieht. Ja, ich will uns das abschließen hier. Ich möchte quasi diesen Dreiklang der Adventszeit uns hier am Schluss nochmal nennen, den wir so zum Anfassen mit nach Hause nehmen können. Erstens, Advent, wenn wir heute sowas hören und darüber nachdenken, heißt, macht die Tore weit zur Reinigung unseres Lebens. Also lass Jesus in dein Leben hinein. Er will der König der Ehre, der gewichtige Regent deines Lebens sein. Das ist die erste Betonung der Adventszeit. Die Adventszeit war, das hat die Kirchengeschichte, die hat das noch gewusst, war eigentlich eine Bußzeit, eine Fastenzeit. Übrigens, an den Sonntagen hat man nicht gefastet. An den vier Adventssonntagen, da hat man gegessen, getrunken und gefeiert. Aber in den Wochentagen hat man gefastet. Eine Bußzeit, eine Besinnungszeit. Wir wollen uns reinigen lassen. Wir wollen uns neu regieren lassen. Reinigung als Vorbereitung auf die Ankunft des Königs. Erstens. Und zweitens, macht die Tore weit zur Segnung. Jesus bringt Heil und Segen in unser Leben. Ich zitiere nochmal das eben gesungene Lied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland, also Retter, aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt. Das ist so wichtig für dich in der Adventszeit. Einer, der Heil und Leben für dich mitbringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Er ist gerecht ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt. Das ist Advent. Und das macht er hier natürlich punktuell, also zeichenhaft. Wir sind ja noch nicht endgültig befreit von aller Krankheit, von aller Depression und von allem, was uns beschwert, von aller Sünde. Wir haben noch allerhand um die Ohren. Aber punktuell und zeichenhaft kommt Jesus so in dein Leben. Lass dich beschenken in dieser Adventszeit. All unsere Not zum End erbringt. Er nimmt sich unserer Nöte so an, wie das kein Mensch kann. Kein Mensch. Durch Vergebung, durch Zuwendung, durch Gnade, durch Kraft seines Geistes wird unser Leben neu und heil. Und das Dritte, der dritte klassische Punkt hier, Jesus kommt wieder. Und zwar als der Zebaoth. Das war eine sehr gute Textlesung, die wir gehört haben, aus der Offenbarung. Er kam auf dem Esel, der König der Barmherzigkeit, in Niedrigkeit. Aber er kommt, Offenbarung, als der Sieger auf dem weißen Pferd. Er siegt über alle gottfeindlichen Mächte und holt seine Gemeinde heim. Das ist kein Rachegott. Das ist ein gerechter Gott. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit in dieser Welt. Stellen Sie sich das vor. Wie viele Menschen leiden darunter, dass sie in dieser Welt und in dieser Zeit und in ihrem Leben keine Gerechtigkeit erleben. Gott kommt und schafft Gerechtigkeit. Und das bedeutet auch Gericht. Und es bedeutet, dass er seine Gemeinde heimholt. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass das konkreter, vielleicht sogar wörtlicher sein wird, als wir uns das vorstellen können. Und wir sind dieser Wiederkunft in diesem Jahr, stellen Sie sich das vor, also ein Jahr näher gerückt. Ja. Die Bibel hat keine kein kreisendes Zeitverständnis wie diese Uhr hier. Die lügt nämlich dauernd, die geht immer weiter rund, ja, fängt immer wieder von vorne an, sondern die Bibel hat ein lineares Zeitverständnis. Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende, es gibt einen Endpunkt. Auf den freuen wir uns. Ja. Lassen Sie sich reinigen, lassen Sie sich aufwachen hier in Ihrer Gemeinde. Lassen Sie sich segnen und lassen Sie sich eine Vorfreude schenken auf die Wiederkunft. Jesu, ich bete mit uns. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du der König der Ehre bist. Und wir begegnen dir, du begegnest uns in dieser deiner Herrlichkeit als der Barmherzige, als der Reinigende, als der Wiederkommende. Ermutige du uns in dieser Zwischenzeit, gerade da, wo wir jetzt stehen, wo jeder Einzelne auch sein Leid zu tragen hat. Und segne du uns als dieser König der Herrlichkeit. Wir freuen uns auf dich und hab Dank, dass auch diese Adventszeit und dieser zweite Advent hier in dieser Gemeinde dazu ein Schritt auf diesem Wege ist. Wir geben dir allein alle Ehre. Amen. Amen.